In den letzten Wochen, Monaten beschäftige ich mich mit bestimmten Themen. Ich schreibe gerade ein Buch, mehrere Bücher, aber eins ganz besonders ist mir wichtig, liegt mir auf dem Herzen, über meine Erfahrungen, meine Geschichte, meine Lebensgeschichte, wo Gott mich ganz besonders, uns ganz besonders geführt hat. Und ich will hier nicht in Details eingehen, aber eine der Themen, die in diesem Bezug wichtig ist, ist die Rechtfertigung durch den Glauben, was mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht hat. Ein Kapitel dieses Buches handelt über dieses Thema. Und ich habe vor ein paar Tagen diesen Vers gelesen, Römer Kapitel 6, wenn ich jetzt nicht falsch liege, wo steht, das Gesetz halten, werden rechtfertigt. Und dadurch bin ich zu diesem Text gekommen, Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Matthäus 7, 24 bis 27. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Früher, als ich diesen Text gehört habe, dachte ich, oder es gab manche Prediger, die diesen Text ausgelegt haben, da gibt es zwei Arten von Menschen. Da gibt es die Gläubigen und die Ungläubigen. Das heißt, hier sind zwei Arten von Menschen beschrieben. Einer, wo sein Haus fest geblieben ist, und der andere, wo der Sturm gekommen ist und sein Haus ist eingestürzt. Zwei Arten von Menschen. Aber eigentlich spricht hier Jesus nicht über den Ungläubigen und den Gläubigen, sondern über was anderes. Was ist das jetzt? Die zwei Arten von Menschen haben eine gemeinsame Eigenschaft. Und die ist, jeder nun, der diese meine Worte hört, so fängt er an bei den zwei Fällen. Jeder, der diese meine Worte hört, so fängt er an. Sowohl bei dem, der das Haus, wo sein Haus festgeblieben ist, wie auch bei dem anderen, wo sein Haus eingestürzt ist. Jeder, der diese meine Worte hört. Darum muss ich sagen, hier werden gemeint zwei Arten von Christen. Nicht die Gläubigen und die Ungläubigen, sondern zwei Arten von Christen. Das spricht mich auch an. Dieser ganze Text, und wenn ich meine dieser ganze Text, meine ich von Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Das ist die Bergpredigt. Und hier, diese Verse sind die letzten Worte Jesu in der Bergpredigt. Das ist quasi eine Zusammenfassung. Und darum, wenn er sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört, er bezieht sich auf bestimmte Worte, diese. Welche meint er mit diese Worte? Die ganze Bergpredigt. Er meint die ganze Bergpredigt. Und wo liegt die Betonung dieses Textes? Ich habe vorher gesagt, Römer Kapitel 6, die, welche das Gesetz halten, werden rechtfertigt. Das Gesetz halten, manchmal wird dieser Punkt, das Handeln, zu wenig betont, sage ich mal so. Manchmal wird der Glaube sehr hochgehoben. Das heißt, das religiöse Gefühl wird sehr hochgehoben. Aber hier spricht Jesus nicht über irgendein religiöses Gefühl. Er sagt genau der Punkt, der diese zwei Arten von Menschen unterscheidet. Die Sieger und die Versager, sage ich mal so. Das Haus ist umgestürzt, vom einen und vom anderen ist festgeblieben. Das ist nur ein Bild. Hier wird nicht wirklich ein Haus von Stein gemeint oder so. Das ist nur ein Bild. Soweit können wir das verstehen. Jesus redet hier in Bildern und meint damit unser Lebensentwurf. Ob unser Lebensentwurf ein guter ist oder ein nicht so guter. Damit meint Jesus dieses Haus, das eingestürzt ist oder
festgelegt.
Unser Lebensentwurf. Ist unser Lebensentwurf jetzt ein guter oder ein schlechter? Und wo liegt der Unterschied? Die Menschen, die gar nicht das Evangelium gehört haben, die haben wirklich ein Problem. Aber Jesus meint überhaupt nicht hier. Hier spricht Jesus uns allen an und wir sollen uns nachfragen. Darum habe ich mich wirklich nachgefragt. Dieser Text stellt mir ein Problem dar, wenn dieses Wort tun, dieses Verb tun, wird von Jesus sehr stark betont. Jeder, der meine Worte hört und sie tut, der ist der Mann, der das Haus auf dem Felsen gebaut ist. Tut. Und der diese Worte hört und sie nicht tut, hatte kein gutes Ende. Das geht um tun. Tun. Gehorchen, sage mal so. Ja, gehorchen ist nicht ganz das richtige Wort. Und darum ist auch das Wort von Römer auch nicht so, sagen wir so, auch etwas schwer zu verstehen. Weil es geht nicht um Haltung von Gesetzen. Erhaltung von Gesetzen. Weil die Bergpredigt, die fängt mit einem Text an. Ja? Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich erinnern, wie die Bergpredigt anfängt, oder? Wer kann sich erinnern? Gut, Seligpreisung. Und was hat die Seligpreisung damit zu tun, mit dem Kapitel 7, Vers 24, mit dem Tun? Die Seligpreisungen sind eigentlich was ganz Geistliches, was ganz, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die Trauernden, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und selig sind die Barmherzigen und so weiter. Was hat das jetzt mit dem Tun zu tun? Ich sage mal ganz, ganz viel. Warum sagt man, dass die Rechtfertigung durch den Glauben vergeht? Weil es ist ein Wunder, was Gott in unserem Herzen tut. Ein Wunder. Gott tut ein Wunder in unserem Herzen, sodass wir die Gerechtigkeit ausüben. Die wahren Christen, die lebendigen Christen, die Menschen, die wirklich von Jesus verändert wurden. Und diese Seligpreisungen, die sprechen von dieser ganz innerliche Veränderung, eine Veränderung, die von innen kommt. Weil es gibt Menschen, die eine Veränderung von außen machen. Das sind die Pharisäer, das sind die Heuchler. Die sagen, wenn ich dies und das und jenes tue, dann bin ich ein guter Christ. Das sind die gesetzlichen Menschen, die gesetzlichen Christen. Von denen habe ich auch schon einige kennengelernt. Ich bin ein guter Christ, die klopfen sich auf die Brust. Ich bin ein guter Christ, weil ich das und das tue und das nicht tue. Darum bin ich ein guter Christ. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man von innen, das heißt in unserem Charakter, in unser Herz verändert wurde. Darum fängt es hier an, dass man barmherzig ist. Barmherzig, das kann man schwer als ein Gesetz aufnehmen. Sagen, ich muss jetzt barmherzig sein. Ich muss jetzt ein Friedensstifter sein. Ich erzwinge mich, das zu sein. Ich muss jetzt demütig sein. Das geht nicht. Dafür brauchen wir ein Wunder, dass Jesus seine Liebe in uns aufschüttet. So fängt das an. Darum ist die ganze Geschichte hat mit einem Wunder Gottes zu tun. Dass Jesus in unser Herz reinkommt, und seine Gegenwart in uns verändert. Unsere Wünsche, unsere Art. Man nennt das manchmal Charakter. Unser Charakter ändert. Unsere Charakterzüge. Wenn wir unbarmherzig sind, dass wir hingehen und sagen, Jesus, vergib mir und hilf mir, mich zu ändern. Und das ist Buße. Das ist Vergebung. Wenn wir spüren, dass unser Charakter das nicht entspricht. Wenn wir spüren, ich bin noch nicht so barmherzig, ich bin noch nicht so sanftmütig, ich bin noch nicht so klein, so demütig, wie Jesus es hier beibringt. Und wenn wir da hingehen und sagen, Jesus, verändere mich, vergib mir und verändere mich. Und das war ein Problem, ein theologisches Problem, was ich bis diese Woche noch nicht gelöst hatte, wie ich das jetzt zusammen mit dem Kapitel 7, Vers 24 in Einklang bringe. Und heute habe ich das verstanden, dass das auch eine Aufgabe ist, Buße zu tun, zu merken, dass man noch nicht so barmherzig ist, dass man noch nicht so sanftmütig ist, dass man noch nicht so demütig ist. Dass es eine Aufgabe ist, das wahrzunehmen zu Gott gehen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Verändere mich. Weil vieles hier in diesen drei Kapiteln, 5, 6 und 7, sind ganz konkrete Sachen, die wir tun sollen. Hier gibt es eine Reihe von Sachen, das sollten wir zu Hause mal lesen. Vielleicht heute Nachmittag könnt ihr das vornehmen, das mal durchzulesen, die Bergpredigt. Es gibt viele Sachen, die ganz konkret sind. Zum Beispiel Almosen. Wenn du deine Almosen gibst, Almosen geben ist ganz konkret. Aber dann geht hier so ein bisschen tiefer und lass uns nachdenken. Was motiviert uns daran? Jesus will in keinem Fall sagen, bitte gebe keine Almosen, wenn dein Herz noch nicht gut ist. Nein, das sollen wir tun. Es war ein Gesetz im Alten Testament, dass Menschen verpflichtet waren, Almosen zu geben. Das war eine Pflicht. Es gibt sogar einen kleinen Witz, den ich mal gehört habe, von einem reichen Jude, der immer einem armen Jude geholfen hatte. Und eines Tages kam der Arme zu dem Reichen und hilf mir. Und der Reiche hat gesagt, ja, diesen Monat ist es knapp bei Kasse. Mein ältester Sohn ist in der Hochschule und meine jüngste Tochter macht eine Ausbildung und sie hat eine neue Wohnung und braucht Möbel. Und dann sagt der Arme, das alles interessiert mich nicht, ich will mein Geld. Der Hintergrund ist, dass es eine Pflicht war, den anderen zu helfen. Und der Arme wusste das. Okay, jetzt war das ein bisschen extrem. Aber das sollen wir auch auf uns nehmen. Andere Menschen zu helfen. Diese Sachen, die Jesus hier beibringt, sollen wir tun. Es steht hier nicht nur zu unserem Vergnügen, wenn wir das lesen und sagen, wie schön, dass Jesus diese so wollige Worte gesprochen hat. Natürlich sollen wir das tun. Und Jesus hat am Ende gesagt, wichtig ist, diese Bergpredigt jetzt in unserem Leben ganz konkret anwenden. Ganz konkret anwenden. Diese Bergpredigt lesen und anwenden. Und mir ist so dieses Verständnis gekommen, dass diese ersten Worte Jesu in der Bergpredigt, die Seligpreisung, sehr eng verbunden sind mit dieses andere Wort Jesu. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine Anwendung von Jesus. Was bedeutet Liebe? Wenn ich sage, liebe deinen Nächsten, soll ich auch verstehen, was ist Liebe? Und da steht es, barmherzig sein, und die Gerechtigkeit lieben, sanftmütig und so weiter. Das ist in ganz konkreten Beschreibungen, was es bedeutet, unseren Nächsten zu lieben. Die Motivation, um das zu tun. Es gibt auch negative Worte, wie uns auch ausrutschen, sagen wir so, lassen können. Zum Beispiel, du sollst nicht richten. Dann denke ich, okay, das soll ich nicht tun. Ich soll nicht richten, fertig, das soll ich nicht tun. Aber was mir der Heilige Geist immer wieder gezeigt hat, alles in der Bibel, wo steht, du sollst das nicht tun, sollen wir nicht nur in einer Art und Weise denken, okay, das annulliere ich aus meinem Leben, das nehme ich mal raus aus meinem Leben. Weil dann bleibt in dieser Stelle ein Loch. Aber dieses Loch will gefüllt werden. Alles, wo in der Bibel steht, tue das nicht, das sollen wir füllen mit einer positiven Tat, eine positive Eigenschaft, eine positive Handlung, eine Art und Weise, wie wir handeln. Wenn geschrieben steht, du sollst nicht töten, dann sagen viele, ich bin ein guter Christ, weil ich noch niemandem ein Messer ins Herz gestochen habe. Aber da hat man das noch nicht getan. Wenn man niemanden umgebracht hat, was will Jesus sagen? Das Positive heißt, anderen Menschen zu helfen. Oder wenn man sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Dann sagt, okay, war noch nie mit einer anderen Frau im Bett, ich bin kein Ehebrecher. Aber wie denken wir oder wie handeln wir mit das Thema Familie? Ein sehr wichtiges Thema in den heutigen Tagen. Familie wurde von der Gesellschaft oder von vielen Schichten der Gesellschaft abgeschrieben. Viele sagen, ja, was ist Familie, das gibt es doch nicht. Menschen, die zusammenleben oder so. Nicht Ehebrechen ist das Negative, aber das Positive ist, die Familie zu schätzen, die familiären Werten zu schätzen und unterstützen. Kämpfen für die familiären Werte in unserer Familie und auch in der Gesellschaft. In meiner Laufbahn, ich muss immer neu berechnen, wie lange bin ich schon unterwegs als Prediger, schon fast 30 Jahre, würde ich sagen, habe ich gemerkt, dass viele Leute das Christsein als sowas Negatives empfinden. Das heißt, ich tue das nicht und das nicht und jenes nicht, dann bin ich ein guter Christ. Und das müssen wir auf den Kopf stellen. Jesus will uns verändern, will aus uns bessere Menschen machen. Das können wir selber nicht, darum sagt man, das ist durch den Glauben, das ist ein Wunder. Aber dieses Wunder können wir nicht einfach auch wieder in einer negativen Form einfach sagen, ah, okay, wenn es ein Wunder ist, dann ne, lass es doch, wenn Gott es will, vielleicht in 10 oder 20 Jahren kann er mich verändern in eine bessere Person. Nein, Jesus sagt, wir können auch was dafür tun. Und das heißt, empfindlich sein für den Heiligen Geist. Empfindlich sein, wenn Gott uns zeigt, dass in bestimmten Bereichen unseres Lebens Veränderungsbedarf ist. Und sicher ist immer was da. Ne? Niemand kann sagen, ich bin schon perfekt, ne? Habe schon die Perfektion erreicht. Niemand kann das sagen, weil wir haben immer Bereiche in unserem Leben, wo noch einen nächsten Schliff gegeben werden kann, wo irgend noch eine Spitze ist, die andere Leute noch verletzen, wo Gott noch nicht gefallen und so weiter. Es gibt immer was, aber das soll uns auch nicht stören. Es gibt Leute, die dann immer sich quälen und immer denken, was, wo kann ich mich noch perfektionieren und so weiter. Wir brauchen uns nicht quälen. Ein Christ soll sich nicht quälen in diesem Bereich. Ein Christ soll freudig leben, soll Freude haben. Wir sollen einfach nur empfindlich sein für den Heiligen Geist, wenn er uns das zeigt. Und dann beten und sagen, Gott, ich will anders sein. Ich will dein Nachfolger sein. Ich will dich als mein Vorbild haben. Ja. Eines der Themen, die mich beschäftigt in diesem Buch, was ich schreibe, ist auch unsere Berufung, unsere geistliche Berufung. Das ist eng verknüpft damit, weil, so wie ich spüre, ganz viele Menschen denken, wenn jemand eine geistliche Berufung hat, dann muss er Pastor werden. Und dieser Gedanke ist ganz, ganz falsch. Aber viele Menschen haben das. Ich kenne Leute, die sagen, Gott hat mich berufen, für ihn zu arbeiten. Und dann der nächste Gedanke ist, okay, dann muss ich zu einer theologischen Hochschule gehen. Ein ganz falscher Gedanke. Weil man kann so vieles für Jesus tun. So viele verschiedene Sachen können wir für Jesus tun. Und Jesus hat für uns, für jeder von uns, was Besonderes, was Spezielles, was Verschiedenes. Zum Beispiel, Gott hat mich geschickt, Theologie zu studieren. Aber die Berufung, die er für mich hat, ist anders als alle anderen, die Theologie studiert haben. Der Weg, was Gott in unserem Leben hatte, ist völlig anders als der Weg, der Gott anderen Leute geführt hat, die auch Theologie studiert haben. Ist nur ein Beispiel zu sagen, und das bezieht sich auch am Leben aller Christen, aller Gläubigen. Die Berufung, die Jesus hat, die ist besonders. Aber er hat eine Berufung. Er hat Aufgaben. Er hat Pläne für unser Leben. Und darum müssen wir uns mal befreien von diesen falschen Gedanken. Nur der Pastor ist berufen von Gott. Alle anderen müssen zufrieden sein, wenn sie sich hinsetzen und die Arme kreuzen und hören, was der Pastor sagt. Dieser Gedanke ist falsch. Gott hat viele Berufungen, wie wir sein Werk unterstützen, wie wir sein Werk tun können. Wie wir sein Werk tun können. Was können wir für ihn tun? Wir können in vielen Bereiche der Gesellschaft können wir sein Wort verkündigen. Zu Hause, bei der Arbeit, mit Freunden können wir sein Wort weitergeben. Wir können Menschen helfen, auch geistig. Wir können für Menschen beten. Wenn wir alleine sind in unserer Kämmerlein, können wir für Menschen beten. Aber wir können auch mit anderen Menschen beten. Und so weiter. Ich gebe nur Beispiele. Wir können ganz, ganz viele Beispiele geben, wie wir unsere Berufung in Gang setzen können. Und das sollten wir wirklich ernst nehmen. Das ist jetzt nicht eine Option. Gott kommt nicht und sagt, hey du, ich gebe dir jetzt eine Option. Möchtest du von mir berufen sein oder nicht? Gott schenkt uns diese Option nicht. Als Jesus gesagt hat, geht hin zu aller Welt und mach zu Jüngern, alle Völker, er hat die Option nicht gegeben. Er hat gesagt, einige von euch können vielleicht hingehen zu aller Welt, andere zu Jüngern machen. Nein, er hat nicht gesagt. Er hat denen gesagt, geht hin und macht zu Jüngern. Und das ist unsere Aufgabe, den Menschen das Wort Gottes zu lehren. Ja, das können wir tun. Eine Mutter kann ihren Kindern das Wort Gottes beibringen. Oder ein Mann kann seinen Arbeitskollegen das Wort Gottes näher bringen. Früher, als ich so Jugendliche war, hatte ich dann mit vielen anderen Jugendlichen Kontakt über Briefe. Ne? Die heutigen Jugendlichen würden gar nicht verstehen, was ich damit meine. Aber mit Stift und Papier in einen Umschlag mit Briefmarke hatte ich Kontakt mit vielen anderen Jugendlichen. Und da haben wir immer einen Bibelvers oder einen Bibelkalender oder so, habe ich den geschickt. Und jetzt lass mal sehen, ich war 16, 17, 30 Jahre, bekomme ich eine E-Mail von einer Schulkollegin aus meinem Abitur. Die hat mich geschrieben, dass sie sich bekehrt hat inzwischen und sie und ihre Familie dienen jetzt den Herrn und arbeiten in einer Gemeinde sehr intensiv und unterstützen die Gemeinde in Mission und so weiter. Und ich habe sehr viel für diese Frau gebetet. Ich habe sie evangelisiert durch Briefe und so weiter, als ich Jugendliche war. Als sie noch nicht verheiratet war, dann hat sie geheiratet und dann hatte ich den Kontakt verloren. Und ich habe mich schon vergessen, wie viele Jahre, aber 20, 25 Jahre, bekomme ich eine E-Mail und sie fragt mich, bist du der Rolf Dietz, der in diese Stadt so und so in Südbrasilien in diese Schule so und so gegangen ist? Ja, ich bin dieser. Ja, weißt du noch, ne? Du hast mich evangelisiert und so weiter und ich bin tatsächlich zum Glauben gekommen und so weiter und erzählt. Ich war gar nicht Pastor in dieser Zeit. Und auch meine Aufgabe als Missionar, als Pastor, tue ich nicht als einen Job. Das ist absurd. Das geht nicht. Pastor sein, Missionar sein, ist kein Job. Es kann eine Art und Weise sein, wie man seinen Unterhalt bestreitet. Okay, das geht noch. Aber ein Job ist es nicht. Da muss man einen Unterschied machen. Wer das als Job sieht, der ist ein Heuchler. Ich sage mal so, 8 Stunden am Tag bin ich Missionar und verdiene mein Geld und an der anderen 16 Stunden am Tag bin ich Missionar freiwillig. Ne? Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Es kann nur frei, man kann das Wort Gottes nur freiwillig predigen. Die Wahrheit, das Evangelium, das Wort Jesus kann man nur freiwillig machen. Einige bekommen noch Geld dafür, weil sie Kinder haben und die Kinder müssen auch essen. Andere haben einen Job, 8 Stunden am Tag und haben dann 16 Stunden Mission für Jesus. Und andere haben 24 Stunden Mission für Jesus. Aber jeder Christ ist gerufen. Jeder Christ ist gerufen. Und es gab einmal einer, der hat nichts getan. Jesus ist gekommen und hat gesagt, was hast du mit dem Talent gemacht, das ich dir gegeben habe? Ah, ich wusste nicht, was ich damit tun sollte und so weiter, habe ihn vergraben und so. Ne? Was hat Jesus dann getan? Ah, du Armer, ne? Du wusstest nicht, was du tun sollst, okay, ich gebe dir eine Chance, geh da in den Himmel rein. Und es war ein bisschen anders. Du böser Diener, du wusstest, dass ich Gott bin, dass ich gerecht bin, dass ich dir ein Talent gegeben habe. Wofür habe ich dir das gegeben? Werf ihn raus. So ist das, kommt schon näher an der biblischen Geschichte, ne? Und da hat Jesus auch ein interessantes Wort gesagt. Warum hast du dein Talent? Weil Talent ist eigentlich eine frühere Währung. Ne? Warum hast du dein Talent nicht den Bankieren gegeben und ihn am Ende mit Zinsen zurückbekommen? Was meint Jesus damit? Habt ihr eine Ahnung? Was heißt jetzt, unser Talent den Bankier zu geben? Es ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, warum hast du dann zumindest nicht die unterstützt, die das Wort Gottes predigen. Wenn man nicht selber predigen kann, wenn man diese Gabe nicht hat, oder ne, man schämt sich, aber man macht alles, dass die diese Gabe haben, dass die auch Unterstützung bekommen, Hilfe bekommen, dass man sagt, ja, da ist gut, der Hermann ist gut, geh dahin. Ne? Aber wenn wir jetzt da Klatsch und Tratsch machen, da im Hintergrund, dann machen wir genau das, was Jesus hier, ne, verurteilt hat, dieser böse Diener. Der hat die Gemeinde nicht unterstützt. Könnte das tun. Das würde nichts kosten. Den Leuten, den Nachbarn oder Freunden sagen, geh doch zum Gottesdienst. Geh zum Pastor Hermann. Geh zur Werkstatt, ne, am Sonntag. Das kostet nichts. Bringt viel für das Reich Gottes. Aber warum tun das viele Leute nicht? Ne? Wenn sie das Wort Gottes nicht verstanden hat, es geht um sehr ernste Dinge. Um tun, um handeln. Es gibt Leute, die denken, es gibt drei Positionen. So wie im Auto. Es gibt drei Sachen, die man tun kann. Vorwärts, rückwärts und es gibt auch Neutrum, ne? Leerlauf. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich bin nicht gegen Gott, ich bin nicht für Gott. Ich bin ein Leerlauf, geistlicher Leerlauf. Aber die Bibel sagt, ne? Für Gott kann man nur gegen oder dafür sein, nicht Leerlauf. Da gibt es nicht im Reich Gottes. Wer nicht dafür ist, ist gegen automatisch. Wer keine Werbung für das Evangelium macht, macht es indirekt gegen das Evangelium. Wer die Gemeinde nicht unterstützt, unterstützt, dass sie kaputt geht. Sage ich ganz krass so, ganz direkt. Es ist einfach so, weil der Teufel kämpft schon gegen die Gemeinde, wie der Hermann vorher gesagt hat. Der Teufel kämpft schon gegen die Gemeinde. Und wenn die Christen nicht für die Gemeinde kämpfen, dann muss sie doch kaputt gehen. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass sie wächst. Und darum müssen wir arbeiten, müssen wir unsere Kräfte einsetzen. Und das meint Jesus mit dem Wort Talent. Gott hat uns jetzt kein Kilo Gold gegeben, in diesem Sinn, aber er hat uns viele Gabungen. Er hat uns Gesundheit, Kraft, Intelligenz, hat er alles gegeben. Und was machen wir damit? Er hat uns alles gegeben. Und wir sollen das ganz positiv einsetzen. Ich meine mit positiv, dass wir wirklich arbeiten, dass wir wirklich was tun damit, mit unserer Gesundheit, mit unserer Kraft, mit unseren Worten, dass wir wirklich was tun, dass Gott uns verändert, dass Gott unser Charakter verändert, dass wir die Menschen lieben, das ist ganz schwer. Manchmal, ich gebe zu, dass ich auch beten muss. Es gibt einen Bibelvers, der sagt, werdet nicht müde, das Gute zu tun. Und manchmal sage ich, Gott, ich halte das nicht mehr aus oder so. Ne? Aber okay, Gott versteht das. Aber wir müssen wieder aufstehen und weitergehen. Aufstehen und weitergehen. Christ sein heißt auch kämpfen. Kämpfen. Ne? Wenn wir frisch zum Glauben gekommen sind, kenne ganz, ganz viele Leute, wo das passiert ist, dann ist eine Zeit von vielen Wundern, wo Gott viel gesegnet hat, wo Gott viel Gutes getan hat. Ich kenne ganz, ganz viele Beispiele dafür, wo Menschen, die frisch Bekehrte, das erfahren haben. Aber das ist nur eine Phase, es ist nur eine Zeit, wo Gott uns seine Kraft zeigt, um unseren Glauben zu stärken, zu sehen, dass er lebendig ist. Aber dann kommt eine andere Phase, wo Gott unseren Glauben prüft. Das müssen wir wissen. Wir gucken die biblischen Männer und Frauen Gottes. Ne? Die haben das alles durchgemacht. Und früher oder später kommt das. Darum sollen wir nicht predigen, komm zu Jesus und alles wird gut. Ja, Jesus, wir sollen alle unsere Sorgen vor Jesus werfen. Wir sollen alle unsere Probleme Jesus geben, okay. Aber dann fangen die geistlichen Kämpfe. Und das ist toll. Das ist toll, dass wir für Jesus kämpfen dürfen. Das ist toll, wenn wir auf das Handy schauen. Wenn wir sagen, okay, hier gibt es Kämpfe. Ne, zum Beispiel, ich und meine Frau haben gestern Nachmittag ganz große Kämpfe erlebt. Geistliche Kämpfe. Das heißt, das sind Angriffe des Feindes auf unsere Seele. Aber wenn wir das kennen, wenn wir wissen, dass es so ist, woher diese Angriffe kommen, dann bekämpfen wir auch diese Angriffe mit den Waffen, die Gott uns gibt. Früher konnte ich diese Angriffe nicht identifizieren und dann habe ich gedacht, ja, ich bin schlecht gelaunt. Ne? Oder habe meine schlechte Laune auf Betty losgelassen. Ne? Früher habe ich das gemacht, muss ich doch sagen. Ne? Aber im Laufe der Zeit hat Gott diese Geistesunterscheidungsvermögen gegeben. Das ist jetzt ein Angriff vom Feind. Das muss ich selber, dieses Problem muss ich selber lösen. Dieser Kampf muss ich selber gewinnen und nicht verlieren. Ne? Wenn wir jetzt eingehen in den Argumenten des Feindes und hören, was er sagt und tun, was er uns da vorschlägt, dann haben wir verloren. Aber wenn wir sagen, nein, wenn wir erkennen, die Quelle dieser Angriffe erkennen und sagen, ich lasse mich nicht da rein und beten und uns hinknien und beten und unsere Beziehung zu Gott stärken. Weil das ist der Sieg. Wie können wir siegen? Da steht geschrieben, unterwirft euch Gott, bekämpft den Teufel. Wir sollen uns Gott unterwerfen, den Teufel widerstehen und dann wird er fliehen. Aber das ganz erste Punkt war, uns Gott unterwerfen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, zuerst den Schutz Gottes suchen. Zuerst die Bekleidung mit Kraft suchen, bevor wir irgendwas gegen den Teufel unternehmen. Sonst haben wir verloren. Wenn wir direkt, wir können den Teufel nicht besiegen. Meine Mutter hat es so gesagt, wir können uns das bildlich vorstellen, wie ein Gebäude mit 3 Etagen. Oben ist Gott, in der Mitte ist der Teufel und wir sind unten. Wenn wir jetzt versuchen, den Teufel zu besiegen, haben wir verloren. Dann müssen wir nach oben. Wenn wir oben sind, dann können wir siegen. Wenn wir mit Gott, wenn wir den Schutz Gottes haben, dann können wir siegen. Dann müssen wir immer zuerst unsere Beziehung zu Gott bestärken, bevor wir gegen den Teufel kämpfen. Das alles ist ein Teil eines aktiven geistlichen Lebens, das immer viel mit Matthäus 7, 24 zu tun hat. Tun, handeln, aufhören, ein lauwarmer Christ zu sein, ein aktiver Christ. Aktiv im Glauben, aktiv im geistlichen Kampf, aktiv in der Einsetzung für das Evangelium. Halleluja. Amen. Vielen Dank für eure Geduld.